Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Um mit Richard Wright zu beginnen, für ihn lag die Erfahrung der Sklavenarbeit noch ganz nah. Geboren wurde er 1908 auf einer Plantage in Mississippi. Gestorben ist er 1960 in Paris. Richard Wright war der Enkel einstiger Sklaven. Eine Schule hat er daher erst im Alter von 12 Jahren besucht, aber schon 3 Jahre später veröffentlichte er eine erste Short Story. 1940 erschien dann Richard Wrights erster Roman unter dem Titel Native Son, Sohn dieses Landes. Nach einer ersten Übersetzung aus dem Jahr 1941 war das Buch dann hierzulande lange vergriffen. Jetzt wurde der Text komplett überarbeitet und neu aufgelegt. Unser Rezensent Eberhard Falke über einen modernen Klassiker.
Für Bigger Thomas und die Seinen beginnt der Tag mit einer Rattenjagd in der Einzimmerwohnung zwischen Betten, Schrank und Truhe. Das heißt, er beginnt mit Verzweiflung und Wut über die Lebensverhältnisse, in denen die vaterlose Familie vegetieren muss. Der größte Wunsch der Mutter besteht darin, dass ihre Kinder möglichst bald zum knappen Einkommen beitragen können. Vor allem Bigger, der Älteste, soll um Gottes Willen die Stelle annehmen, die ihm das Wohlfahrtsamt angeboten hat. Man schreibt das Jahr 1940. Es herrscht strikte Rassentrennung in den USA und die weiße Gesellschaft setzt alles daran, dass die Chancen für die Nachkommen der Sklaven begrenzt bleiben. Entsprechend sehen Biggers Tage aus.
Was sollte er tun? So oft er sich diese Frage stellte, gingen seine Gedanken ins Leere und er wusste nicht weiter. Ja, er konnte die Arbeit bei den Daltons annehmen und sich das Leben vermiesen oder sie ablehnen und verhungern.
Bigger Thomas ist der Titelheld des Romans »Sohn dieses Landes« und Richard Wright hat in diesem seinem bekanntesten Werk zwei entscheidende Aspekte des vor 100 Jahren noch weithin ungezügelten Rassismus gegenüber Afroamerikanern in demonstrativ zugespitzter Form dargestellt. Nämlich zum einen die ebenso packende wie quälende Fallgeschichte über den unaufhaltsamen Weg eines Schwarzen vom armseligen Ghettoalltag bis hin zum elektrischen Stuhl. Und zum anderen das ungemein präzise gezeichnete Psychogramm einer rassistisch deklassierten Persönlichkeit.
Er hasste seine Familie, weil er wusste, dass sie litt und dass er machtlos dagegen war. Er wusste, wenn er sich vom Mitgefühl für ihr elendes Leben ergreifen ließ, würden ihn Angst und Verzweiflung überwältigen. Er wusste, wenn er Sinn und Bedeutung seines Lebens in sein Bewusstsein dringen ließe, würde er sich oder jemand anderen umbringen. Deshalb verleugnete er sich selbst und gab sich unnahbar.
Bigger Thomas steckt in einer doppelten Falle. Einerseits weiß er, dass der amerikanische Traum definitiv nicht für ihn erfunden wurde, obwohl er ein Sohn dieses Landes ist. Andererseits verachtet er sich selbst für die Diskriminierung, die ihn daran hindern, sich frei zu fühlen und seine Chancen wahrzunehmen. Auf besonders tückische Weise entwickeln sich die Dinge, als er bei der reichen Familie Dalton tatsächlich die angebotene Chauffeurstelle erhält. Die Daltons versuchen die Tatsache, dass sie für teures Geld Rattenlöcher an schwarze Familien vermieten, dadurch wettzumachen, dass sie sich als freundliche Philanthropen geben und Bildungseinrichtungen für Schwarze mit Millionen unterstützen. Mary, die Tochter der Daltons, gebärdet sich sogar als Salonkommunistin. Gleich bei der ersten abendlichen Fahrt in die Stadt macht sie Bigger mit ihrem Freund, einem Mitglied der Kommunistischen Partei, bekannt. Die beiden progressiven Weißen behandeln den schwarzen Chauffeur wie ihresgleichen und damit bringen sie ihn in eine schreckliche Bredouille. Nach Hause zurückgekehrt, trägt Bigger die betrunken plappernde junge Frau in ihr Zimmer, weil sie nicht mehr laufen kann. Doch dann muss er plötzlich befürchten, neben dem Bett der schönen Mary ertappt zu werden, womit er sofort in den Verdacht des Vergewaltigers geraten würde, den schon viele Schwarze mit dem Tod bezahlt haben.
Voller Angst drückte er ihr den Zipfel des Kopfkissens auf den Mund. Er musste sie zum Schweigen bringen, sonst würde man ihn hier entdecken. Sie bäumte sich auf und er drückte sie mit seinem ganzen Gewicht nach unten. Sie durfte ihn einfach nicht verraten.
Obwohl Bigger keineswegs vorhatte, Mary zu töten, überlebt sie seine Panikreaktion nicht. Damit hat seine Geschichte, mit Dürrenmatt zu sprechen, die schlimmstmögliche Wendung genommen. Nun, da Bigger kein guter Mensch mehr werden kann, legt er mit atemberaubender Konsequenz die ganze Schlechtigkeit, Niedertracht und Gemeinheit an den Tag, die ihm das rassistische System ohnehin nachsagt. In düster beklemmenden Szenen von heilloser Dramatik wird geschildert, wie der 20-Jährige seinem Untergang entgegenrast. Er hackt Marys Leiche den Kopf ab. Er verbrennt sie im Heizofen ihres Elternhauses. Er versucht sich als Erpresser. Er erschlägt seine verschreckte Freundin Bessie und entsorgt sie wie ein Stück Müll. Nach einer Jagd über die verschneiten Dächer des schwarzen Ghettos von Chicago wird er von der Polizei gefasst. Von da an verwandelt sich der Roman zu einem fulminanten Gerichtsdrama. Als Richard Wrights Sohn dieses Landes 1940 erschien, wurde der Roman sofort zum Bestseller und zu einem anerkannten Schlüsselwerk der sozialkritischen amerikanischen Literatur. In die psychologische Analyse von Bigger Thomas hat Richard Wright viele der Identitätskonflikte einfließen lassen, die ihm selbst zu schaffen machten. Als Bigger der Prozess gemacht wird, führt der Autor den jüdischen Rechtsanwalt Max von der Arbeiterrechtshilfe ein, der den schwarzen Angeklagten im Gefängnis betreut und vor Gericht verteidigt.
Was hätte ein Junge getan, der nicht den negativen Einflüssen ausgesetzt gewesen wäre, die Bigger Thomas so stark geprägt haben? Es hätte keinen Mord gegeben. Doch die Art und Weise, wie wir diesen Jungen behandelt haben, hat ihn dazu gebracht, genau das zu tun, was wir verhindern wollten.
James Baldwin, der in seinen Anfängen von Richard Wright gefördert wurde, schrieb einmal, dass jeder amerikanische Schwarze einen Bigger Thomas in sich trage. Andererseits übte er aber auch Kritik an Sohn dieses Landes, den er als typischen Protestroman bezeichnete. Baldwin bemängelte die stereotype Darstellung des Romanhelden als Beispielfigur des Rassenkonfliktes und vermisste eine individuellere, menschlich differenziertere Figurenzeichnung. Aber das ist kein qualitativer, sondern ein konzeptioneller Einwand. Als Richard Wright seinen Roman schrieb, war die Aufhebung der Rassentrennung im Jahr 1964 noch lange nicht absehbar. Nur so ist die eindimensionale Darstellung von Bigger Thomas als einem reinen Opfer des weißen Rassismus ohne eigene Verantwortung zu erklären. Richard Wright hat einen kämpferischen Roman geschrieben, in dem die Fronten des Rassenkonfliktes polemisch und mit aller Schärfe herausgestellt werden. Gerade dadurch hat er ein ebenso interessantes wie aufwühlendes literarisches Zeitdokument geschaffen und zugleich ein nach wie vor packendes Meisterwerk der afroamerikanischen Literatur.
Meint Eberhard Falke zu Richard Wright, Sohn dieses Landes. Aus dem Amerikanischen von Klaus Lambrecht, ergänzt und überarbeitet von Jamin von Rauch. Kein und Aber in Zürich, 575 Seiten, 24 €.